Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Comics und Politik, eine nicht seltene Verbindung auf unterschiedliche Art und Weise. Manche kennen vielleicht Persepolis, wurde auch verfilmt über eine Kindheit in Teheran mit dem Umbruch zur Islamischen Republik. Andere etwa den preisgekrönten Comic Maus, die Geschichte eines Überlebenden über den Holocaust. Oder sie haben die Ausstellung Das Parlament von Simon Schwarz im Deutschen Bundestag gesehen, wird im April auch als Buch veröffentlicht. Zu sehen dort Comic-Biografien zur Geschichte des Parlaments und seiner Figuren. Insgesamt geht es von 1848 bis 1990. Darunter Menschen wie Clara Zetkin, Heinrich von Gagern, Petra Kelly, Heiner Geißler oder Hildegard Hamm-Brücher, um nur einige zu nennen. Simon Schwarz, mehrfach ausgezeichneter Comicautor und Illustrator, geboren in Erfurt, wohnhaft in Hamburg. Herzlich willkommen zum Corso-Gespräch.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Schwarz, ich würde gerne mit einem kleinen, sagen wir mal, Hörbild einsteigen, damit die Menschen sich auch ein bisschen vorstellen können, was es in diesen Comic-Parlamentsbiografien zu sehen gibt. Und zwar anhand von einer Person. Beschreiben Sie doch mal bitte das Bild und vielleicht auch noch eine kurze Info dazu, wer es überhaupt ist, von Gertrud Bäumer.
Gertrud Bäumer, ja, Gertrud Bäumer war eine der wichtigsten Frauen in der frühen Frauenbewegung in Deutschland, ganz prägend. Und sie hat allerdings sich ja im Dritten Reich dann doch durchaus teilweise begeistern lassen, aber zumindest hat sich vor den Karren spannen lassen.
Zumindest die Gleichschaltung sehr schnell akzeptiert.
Ja, und auch sich so für ein paar Sachen auch ein bisschen begeistern können. Und der Comic über sie ist eigentlich nur ein Porträt von ihr in 9 Bildern. Und es ist immer das gleiche Porträt, aber es wird immer dunkler und dunkler. Am Schluss war sie eigentlich von der frühen Frauenbewegung, von Frauen wie Marie-Elisabeth Lüders zum Beispiel, eigentlich völlig isoliert.
Also ein Beispiel dafür, es gibt noch viele weitere, weil jeder einzelne Politiker, Politikerin hat eine völlig eigene Art der Darstellung, dass sie auch weitere Ebenen aufmachen, also nicht nur die Person abbilden, sondern auch ein bisschen bewerten, kritisieren, mehr oder weniger vielleicht auch, oder auf andere Ebenen verweisen, Zerrissenheit, Unklarheit und so weiter. War Ihnen das wichtig?
Ja, absolut. Also es ging bei diesem Projekt nicht darum zu sagen, wir zeigen jetzt hier die Promis des deutschen Politikbetriebs ab 1848 und was das alles für tolle Menschen waren, sondern es ging auch darum, die Widersprüchlichkeiten zu zeigen. Also ein tolles Beispiel ist Julius Meyer. Julius Meyer war im KZ, kam dann frei, wurde dann Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Ostberlin, trat in die SED ein, war dann ganz begeistert für die DDR und merkte dann aber 1953, dass das Ganze wieder in so eine antisemitische Richtung kippte und half dann über 500 Ostberliner Juden zur Flucht in den Westen. Dann war er im Westen angekommen. Dort hat man ihm dann den Status als politisch Verfolgter nicht anerkannt, weil er in der Volkskammer war und auch aus dem gleichen Grund nie eine Entschädigung im Rahmen der Wiedergutmachung gegeben. Er ist dann frustriert nach Brasilien ausgewandert, ist im Prinzip von 3 deutschen Staaten betrogen worden.
Die bekanntesten Politiker, Politikerinnen, die Sie skizziert haben, sind zum Beispiel Heiner Geißler oder Hildegard Hamm-Brücher, habe ich schon erzählt, Petra Kelly. Aber viele, wie Sie selbst schon sagten, nicht ganz so bekannte oder auch halb vergessene. Wie ist die Auswahl entstanden?
Die Auswahl ist komplett von mir gewesen. Ich muss vielleicht dazu noch ein bisschen erwähnen, wie das Projekt ins Leben gerufen wurde.
Genau.
Und zwar erhielt ich eine Anfrage vom Kunstbeirat des Deutschen Bundestages, damals unter der Führung von Norbert Lammert als Parlamentspräsident, ob ich mir vorstellen könnte, Biografien unbekannter Parlamentarier zu machen. Das Ganze war inspiriert von einem Zeitungstrip, den ich viele Jahre lang in der Wochenzeitung Der Freitag gemacht habe, Vita Obscura. Und man hat mir bei der Auswahl dieser Biografien, 45 sind es insgesamt, eigentlich freie Hand gelassen. Es gab 1, 2, wo es dann Streitigkeiten gab, wo ich anderer Meinung war als der Beirat und mich dann ein bisschen fügen musste.
Aber die Sie gerne reingenommen hätten und der Beirat sagte so, nee, die nicht?
Ja, oder die auch aus bestimmten Kriterien dann nicht mehr hineinpassten, weil es ist schon ein klarer Rahmen, ist von 1848 bis 1990 und alle Personen müssen auch verstorben sein, dass es quasi abgeschlossene Biografien sind. So kam das Projekt zustande und mir war schon wichtig, Biografien auszuwählen, die spannend sind, die auch ein bisschen die Widersprüchlichkeiten der deutschen Geschichte zeigen. Ein spannendes Beispiel ist Ludwig Windthorst. Ludwig Windthorst war Justizminister im Königreich Hannover und als dann das Deutsche Reich 1871 gegründet wurde, war er da gar kein großer Fan von. Er wollte eigentlich schon in Rente gehen, entschloss sich dann aber, okay, er muss jetzt sich in diesen Reichstag wählen lassen, um einfach alles zu boykottieren, was Bismarck auf den Weg schickt, weil Windthorst war Katholik und sah im Prinzip durch die Vorherrschaft Preußens die Katholiken in Deutschland gefährdet. Und seine Opposition gegenüber Bismarck und Preußen führte dazu, dass der Katholik Windthorst irgendwann anfing, sogar das Sozialistengesetz zu boykottieren. Nicht, dass er mit den Sozialisten viel gemeinsam hatte, aber er sagte, wenn deren Rechte beschnitten werden, dann sind wir Katholiken quasi die Nächsten.
Haben Sie denn auch sowas wie so ein gewisses Gleichgewicht im Hinterkopf gehabt zwischen Männern, Frauen, Hinterbänklern, Rampenpolitikern und so weiter, verschiedene Parteien?
Ich habe es versucht. Das ist speziell zwischen Männern und Frauen ist natürlich sehr schwer, weil erst ab 1919 Frauen in deutschen Parlamenten sitzen durften. Aber ich habe auch versucht, ein Gleichgewicht der politischen Strömungen zu machen, also sowohl Linke, Liberale und Konservative. Die ganz rechts außen kommen in diesem Buch nicht vor.
Aber es gab auf jeden Fall, also einige Frauen sind vorhanden, auch welche, die vielleicht manche gar nicht mehr so im Hinterkopf haben, wie zum Beispiel Elisabeth Selbert, Mutter des Grundgesetzes und auch ein paar andere. Gab es sowas für Sie im Hinterkopf, sowas wie ein Ziel des Projektes, was Sie auch ein bisschen damit erreichen wollten?
Also ich habe jetzt keinen pädagogischen Ansatz. Tatsächlich gibt es einige meiner Bücher, mein erstes Buch drüben über die Geschichte der Ausreise meiner Eltern und mir aus der DDR ist in manchen Bundesländern im Lehrplan empfohlen. Das ist aber keine Intention von mir. Also ich habe, wie gesagt, keinen pädagogischen Anspruch. Mir geht es eher darum, Facetten aufzuzeigen und dass die Leute vielleicht selber Dinge lernen, erfahren oder auch hineininterpretieren können. Vielleicht auch überraschende Dinge lernen. Also ein etwas amüsanterer Aspekt zum Beispiel ist die Biografie von Johann Hermann Detmold, der den ersten deutschen Comic noch 16 Jahre vor Max und Moritz verfasst hat, Taten und Meinungen des Herrn Piepmeier. Er ist nämlich jeden Tag in die Frankfurter Nationalversammlung und hat dann im Prinzip sich danach in diesem Comic darüber lustig gemacht, was er da gerade erlebt hatte. Das ist auch ein kleiner Seitenaspekt, der in diesem Buch ist, neben der ganz großen Weltgeschichte.
Auch wenn Sie keinen pädagogischen Hintergedanken hatten, vielleicht kann man ihn ja trotzdem als Lesende oder Zuschauende, Sehende da ein bisschen reininterpretieren. Also indirekt tragen Sie dann vielleicht auch sowas wie zur Demokratiebildung bei, oder?
Naja, wir können zumindest speziell aus den Biografien des 20. Jahrhunderts auch sehr viel, glaube ich, aktuell für die Gegenwart erkennen. Also es sind drei Biografien drin, Franziska Kessel, Ludwig Marum und Egon Bolz, die von den Nazis ermordet wurden. Egon Bolz war im Zentrum, also quasi der Vorläufer der CDU, wenn man so möchte, und hat im Prinzip das auch lange unterschätzt. Ja, ist dann 45 hingerichtet worden. Und dann auch die Generation danach, Sie haben Elisabeth Selbert genannt, die diese Demokratie dann aufgebaut haben, deren Biografie sind nicht zu erklären ohne das, was vor der Gründung der Bundesrepublik passiert ist. Und ich zitiere an einer Stelle im Comic in der Biografie über Hildegard Hamm-Brücher die Zeit, die zu ihrem Tod 2016 sehr schön gesagt hat: Es gab nicht viele, die dafür sorgten, dass wir Deutschen auf dem dünnen Eis der Demokratie nach 1949 eingebrochen sind.
Ja, dann kann ja so ein Comic durchaus auch ein bisschen dazu beitragen, mehr Menschen für das Organ Parlament zu interessieren, auch wenn es jetzt nicht unbedingt ihr erstes Anliegen war.
Mit Sicherheit, aber vielleicht auch, ich sag mal, Muster wiederzuerkennen, die sich in der deutschen Geschichte immer wiederholt haben und die sich vielleicht zum Teil auch jetzt wiederholen.
Die da wären, genau, das habe ich mich eh gefragt. Was haben Sie bei Ihrer Beschäftigung mit dem Parlament über 150 Jahre vielleicht für Dinge erkannt, die sich immer wieder ereignen?
Vor allem Widersprüchlichkeiten, auch dass Meinungen von Menschen sich ändern, dass Stimmungen kippen, dass Stimmungen auch sehr schnell kippen können in unserem Land.
Menschen, die sich ändern, zum Beispiel wäre ja ein Beispiel Heiner Geißler, ne, der am Anfang sehr links skeptisch war und nachher von den Linksintellektuellen als geradezu Ikone ausersehen wurde.
Ja, sie nannten ihn den linken Fresser, am Schluss war er bei Attac. Also wo man sich fragen muss, hat er denn wirklich seine Positionen geändert? Auch diese Frage kann man sich trotzdem stellen. Und es gibt auch einige Personen, wo man dann rückblickend sagen muss, mein Gott, was hatten diese Leute schon für Visionen lange vor? Es Dinge gab, Rudolf Virchow zum Beispiel, der vielen eigentlich nur als Mediziner bekannt ist.
Genau, aus der Charité.
War überzeugter Pazifist und hat schon Ende des 19. Jahrhunderts die Idee einer Europäischen Union formuliert. Ja, damit hat er übrigens Bismarck so sehr zur Weißglut getrieben, dass er ihn zum Duell gefordert hat, was Virchow abgelehnt hat, weil er da, Zitat, darin keine zeitgemäße Art der Diskussion sah.
Sehen Sie eigentlich mal, um es ein bisschen allgemeiner aufzumachen, aufgrund Ihrer Beobachtung auch anderer Comiczeichner, Zeichnerinnen, so eine Art Trend politisch engagierter Comics?
Ich glaube, dass es immer eine starke politische Strömung im Comic gab. Man muss natürlich unterscheiden zwischen reinen Unterhaltungscomics à la Mickey Mouse oder Superman.
Die auch ihre Berechtigung haben?
Absolut, natürlich. Aber es gab zum Beispiel speziell im Underground, wenn wir uns in den USA in den 60er Jahren angucken, gab es immer politische Strömungen. Und der Comic war, glaube ich, schon immer politisch. Ich habe vor kurzem eine Zeichnung von dem Berliner Zeichner Mikkel Ross gesehen, der auch ein tolles Buch gerade, Der Unfall, gemacht hat. Und wo ein Skinhead hat er gezeichnet, der ganz deprimiert sich beschwert, dass alle guten Comics immer eher links sind.
Wie wird Ihre Arbeit im neuen Jahr präsentiert? Da gibt es ja quasi dann den zweiten Teil der Ausstellung 1933 bis 1990, auch im Deutschen Bundestag zu sehen.
Ja, tatsächlich wird das komplette Projekt ausgestellt, also wirklich von 1848 bis 1990. Der genaue Rahmen steht noch nicht ganz fest. Es wird voraussichtlich im Reichstagsgebäude sein, ungefähr parallel mit dem Erscheinen des Buches im April 2019.
Haben Sie eigentlich einen Hang zu biografischen Comics, wenn man sich auch Ihre anderen Sachen anguckt, wie Drüben oder Vita Obscura oder auch Ikonen? Oder sind Sie, jetzt mal ein bisschen blöd gefragt, einfach ein schlechter Erfinder von eigenen Geschichten?
Hui. Nein, ich habe schon immer ein Interesse an historischen Stoffen gehabt, aber ich mag sie nicht gerne direkt erzählen, sondern immer ein bisschen von der Seitenlinie. Mit Ikon, das dieses Jahr erschienen ist, da geht es oberflächlich um die Oktoberrevolution, aber es wird aus der Sicht des Sohnes des Leibarztes der Zarenfamilie erzählt. Und erzählt eigentlich noch die Verwerfung in seinem Leben dann bis in die 80er Jahre hinein. Ein anderes Buch, das ich gemacht habe, auch ein historisches Großereignis, die Entdeckung des Nordpols. Das Buch heißt Packeis, erzählt von Matthew Henson. Und Matthew Henson war 1909 der erste Mensch am Nordpol, aber kaum jemand kennt Henson, denn er war schwarz. Also ich suche immer eher das Ungewöhnliche in der Geschichte, um da vielleicht auch einen anderen Aspekt und einen anderen Blickwinkel zu erreichen.
Vielen Dank, Simon Schwarz.
Vielen Dank.
Im April 2019 wird das Buch Das Parlament 45 Leben für die Demokratie veröffentlicht und im Frühsommer gibt es dann auch den zweiten Teil der Ausstellung bzw. nochmal alle 45 Leben für die Demokratie im Deutschen Bundestag.